herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema, wenn Müttern eine zu enge Bindung unterstellt wird. Und ich freue mich riesig, denn ich habe heute wieder Herbert Renz-Polster zu Gast, der ja schon mal bei mir im Podcast war. Ich freue mich riesig, Herbert, wir haben gesagt, das wiederholen wir ganz bald, es hat doch ein bisschen länger gedauert. Ich freue mich, dass du da bist, Herbert. Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, ich denke, die meisten kennen dich eh, aber vielleicht stellst du dich doch noch mal ganz kurz vor. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, Martina. Vorstellen immer ja Leute. Also ich bin Kinderarzt von Haus aus, bin auch Wissenschaftler im Bereich Säuglingsentwicklung vor allem. Und beschäftige mich ganz stark auch mit der Frage, wie können wir die Kinder gut begleiten, damit in der Familie gut klappt und damit die Kinder und wir ein gutes Leben haben. Ja, so könnte man sagen. Und dazu habe ich verschiedene Bücher geschrieben. Also sozusagen drei Standbeine, Publizistik, Wissenschaft und die Gesundheitsseite der Kinder.
Ja, das ist so wertvoll, Herbert, weil wir wollen ja heute genau darüber sprechen, über das Thema zu enge Bindung, denn häufig wird ja Müttern unterstellt, sie hätten eine zu enge Bindung, könnten nicht loslassen. Also ich habe viele Eingewöhnungsberatungen, Herbert, und so nach dem Motto, dass sie dann vielleicht auch von den Erzieherinnen hören, ja, also sie müssen halt einfach loslassen, dann klappt es auch mit ihrem Kind. Und Herbert, vielleicht wollen wir da gleich mal einsteigen. Du als Säuglingsforscher kannst da sicher viel zu sagen. Gibt es denn überhaupt eine zu enge Bindung?
Ja, gibt es ein Übermaß an Bindung? Es gibt sicher ein Übermaß an Bindung, wenn die Balance, die Kinder suchen in ihrer Entwicklung, wenn die nicht stimmt. Da sage ich gleich noch was dazu. Aber solange die Balance stimmt, solange hat das Herz sozusagen ein Überlaufventil, das Herz des Kindes. Ja, da kannst du viel reingeben und es läuft dann einfach raus. Aber es ist natürlich richtig, dass wir immer in der Begleitung der Kinder auch gucken wollen als Eltern, ob die Balance, von der ich rede, stimmt. Und da können wir uns vielleicht mal ein Bild vor Augen halten, dass wir vielleicht sowas haben wie eine Waagschale, so eine alte Waagschale, also so wie früher, wie im Museum heute, oder so, wie sich die Kinder wünschen, dass wir es noch in der Küche hätten sozusagen, weil da können sie mitmachen und können es verstehen, ja, anders als bei so digitalen Geräten. Ja. Gut, also so eine Waage. Und da liegt natürlich auf der einen Seite die Forderung des Kindes, je kleiner, desto mehr, kann man schon sagen, nach Nähe, Schutzbeziehung, gerne körperwarm, nach Umhüllung, nach Abpufferung von Stress, Koregulation nennen wir es manchmal, dass wir eben den Kindern helfen, ihre Reize gut zu verarbeiten und mit Anspannung zurechtzukommen und so weiter. Also das ist die eine Seite, nennen wir sie mal die Nähe, Schutz, Beziehungsseite, ja. Und dann liegt auf der anderen Seite aber auch was, nämlich die Forderung des Kindes, lass mich es auch alleine probieren, lass mich machen, lass mich tun, lass mich spielen, lass mich die Welt entdecken, du darfst mir gerne helfen, du darfst dich gerne freuen an mir, aber lass mich sein, ja. Also die Forderung des Kindes, nach sein, nach sich sein. Demgegenüber steht oft auch, übrigens finde ich auch wichtig, dass wir das auch sehen, wir sagen dann immer, die Kinder allein brauchen das. Nein, das ist bei uns Erwachsenen genauso, auch in der Familie. Wir Eltern wollen auch sein. Ja, also auch da ist die Balance so ein bisschen wichtig. Gut, das zur theoretischen, klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber
das gar nicht. Ich glaube, das war gerade ganz gut erklärt, dass es um diese Balance geht, weil ja auch beides zum Bindungsbegriff gehört. Also auch einerseits diese Bindung, das, was du so schön gerade beschrieben hast, ich sage mal so das Betütteln, ja, und auf der anderen Seite diesen Freiraum schenken und auch zu sehen, wann ist mein Kind jetzt im Explorationssystem, möchte sich ausprobieren, möchte weiterkommen, möchte sich weiterentwickeln und dass das beides auch zur Bindung, zu einer sicheren Bindung
genau.
Das ist nochmal so wichtig, also dass du das so in den Fokus stellst und eine zu enge Bindung, wenn wir es jetzt kurz definieren wollen würden, würden wir sagen, wenn die Balance nicht mehr stimmt. Also wenn einfach ein Elternteil aus welchen Gründen auch immer zu sehr in die Kontrolle geht und das vielleicht diesen Autonomie-Teil, diese Exploration vielleicht gar nicht im Blick hat, aus welchen Gründen auch immer, oder?
Ja, genau. Genau, dann wird es für die Entwicklung zu eng, dann bleibt die Luft weg und dann kommt alles aus dem Gleichgewicht.
Ja, genau.
Und bei uns auch, bei den Eltern auch, gell? Also dann haben ja auch die Eltern keine Freude, dann sind sie im Kontrollmodus, das tut dir nicht gut, das bringt dann viel Stress in dich und in das Kind und du hast das Familienleben dann auch außer Balance.
Genau. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass es manchmal einfach aus unterschiedlichen Gründen dazu kommt, dass Eltern vielleicht diese, sagen wir jetzt mal, zu enge Bindung leben und auch merken, es tut ihnen selbst gar nicht gut. Sie übernehmen sich, sie opfern sich auf. Also ich erlebe das auch oft so in diesen ersten 2 Jahren, in denen natürlich Eltern auch unbedingt alles richtig machen wollen, weil sie auch überall lesen, das Baby muss dann wirklich weitgehend betüttelt werden. Es müssen immer sofort alle Bedürfnisse erfüllt werden. Das löst ja auch einen wahnsinnigen Druck aus. Wollen wir mal darüber sprechen, woher denn sowas auch vielleicht aus der Elternsicht kommen kann, dass sie so große Angst haben, vielleicht auch dem Baby Freiraum zu schenken oder es vielleicht ihm manchmal vielleicht auch ein bisschen Frust zuzumuten, es vielleicht auch weinen zu lassen mit liebevoller Begleitung. Also an sowas denke ich da auch gerade. Hast du da selber auch schon Erfahrungen, wo das herkommt?
Ja, das ist für Eltern tatsächlich, glaube ich, eine tolle Herausforderung, aber auch heute sehr, sehr herausfordernd. Ja. Nämlich zu gucken, wann braucht mein Baby Hilfe und wann darf ich auch mal einfach vielleicht an mich denken eine Weile, unter die Dusche gehen und vielleicht dann doch mal meinem Kind ein bisschen knatzelnd dann zumuten. Warum ist es so schwierig? Ich glaube, es ist deshalb so schwierig, weil wir in diese erste Phase, wo wir eigentlich unser Baby kennenlernen und wo unser Baby unglaublich viele Bedürfnisse an uns wendet, weil wir da zum Teil, musst du vorstellen, beamen wir uns mal in sozusagen die Art typischen Umwelten zurück. Gut, da hast du als Eltern eine lange Vorbereitungsphase gehabt, die dein ganzes Leben eigentlich umspannt hat. Du warst eigentlich immer mittendrin in Kinderwelten, ja, als ältere Geschwister, als jüngeres Geschwister, Neffe, Nichte und so weiter. Und vor allem auch als Caretaker. Du hast selber auf die Kinder dann mit aufgepasst. Und so bist du in die Elternschaft gestartet. Und heute ist so, dass du oft so dieses ganz natürliche Gefühl zum Kind gar nicht so arg hast und das bringt dich, beobachte ich häufig, so ein bisschen in eine Defensive. Nämlich, sobald dein Kind eine negative Emotion hat, das gehört zum Menschenleben von Anfang dazu, dass du manchmal dich regulieren musst, dass du es nicht genau schaffst, dass du aus deiner Komfortzone ein bisschen rauskommst, dann kommst du in Not. Dann denkst du, ich habe da bestimmt was falsch gemacht, ich habe mein Ziel nicht erreicht, gut für mein Baby zu sorgen. Und das Gut wird dann oft definiert, Hauptsache mein Baby ist glücklich. Und ganz glücklich wird definiert, Hauptsache es ist still. Ja. Und da sind so viele Missverständnisse drin, dass es die Eltern dann total fusselig macht und total in Not bringt. Und dann handeln sie angespannt und immer mit einem Ziel.
Genau, ich glaube, das ist genau das, was du sagst, dieser Druck, auch dieser vielleicht dieses Missverständnis, dass ein Baby eigentlich immer leise sein sollte oder vielleicht auch dieses Missverständnis, dass immer dann, wenn die Bedürfnisse des Babys erfüllt sind, das Baby auf gar keinen Fall weint. Und manchmal ist es Weinen ja, finde ich, sogar fast schon ein Bedürfnis, nämlich ein Bedürfnis, Dinge zu verarbeiten, rauszulassen, weil es ja das einzige Ventil ist, das die Babys auch haben, um sich auszudrücken. Das finde ich auch so spannend.
Und einfach auch, weil es unumgänglich ist in einem ganz normalen Leben, dass du mal die Dinge nicht so perfekt laufen, wie es vielleicht auch das Baby vielleicht lieber hätte. Und so ist es. Und so ist es in jedem Entwicklungsabschnitt, glaube ich. Und das ist am Anfang auch so.
Ja, das gleiche, diese Versagensangst ist eine Ursache wahrscheinlich, dass die Eltern es unbedingt richtig machen wollen. Das könnte gut eine Ursache sein, oder?
Ja. Natürlich. Und dann kommen rein Missverständnisse und leider auch zum Teil aus der Forschung sozusagen, weil wir ja heute die Forschung stark rezipieren als Eltern, Bindungstheorie und so weiter. Und da kommen dann diese aus der Beobachtung abgeleiteten Paradigmen wie zum Beispiel eine prompte Reaktion. Also sozusagen Eltern, die feinfühlig sind, wird dann aus bestimmten Videosequenzen abgeleitet, die feinfühlig sind, sind diejenigen, die den Zustand ihres Babys rasch erkennen und dann prompt reagieren. Und dann kommt was von, was weiß ich, 0,3 Millisekunden oder irgendwas, also frag mich nicht. Und Eltern verstehen das dann falsch. Ja, sie verstehen nicht erstmal, dass die Forschung eigentlich eine Korrelationsforschung ist, wo gezeigt wird einfach, dass manche Eltern, die besser reagieren können, dass die tatsächlich auch möglicherweise feinfühliger sind, aber das wird dann auf den Alltag übertragen sozusagen. Aber ich muss immer prompt reagieren.
Genau, oh danke, das haben wir in der letzten Folge schon gehabt, Herbert, das ist so gut, dass du es nochmal sagst, weil das so einen Druck auslöst.
Total, ja. Und wenn du aber Babys beobachtest, wie sie wirklich sich auf den Weg machen, auch so ein bisschen Selbstregulation so langsam zu erlernen, ja. Du musst dir vorstellen, ein Baby hat sich ja noch gar nicht kennengelernt. Es ist wie, ich stelle mir so vor, wie ein zusammenhängender Organismus, wo noch keine einzelnen Glieder hat, noch keine Fingerchen, die sie noch nicht kennengelernt hat, noch nicht unter Kontrolle gebracht hat. Und dann wird aus dieser amorphen, wie soll man sagen, Lebewesen, wird dann langsam ein Baby, das immer besser sich kontrollieren kann und so weiter, ja. Und dazu brauchen sie Übungsraum. Und genauso mit den Emotionen, mit dem, wie fühlt sich was an, wie sind Reize, wie verarbeite ich die. Und jetzt stell dir vor, ich habe mal einen Film gedreht von einem unserer Enkelkinder, wie der aufwacht. Und der wacht auf und dann geht's eigentlich minutenlang hin und her zwischen verschiedenen Zuständen. Ja, am Anfang so ein bisschen knatzeln und schon den Mund verdrehen. Da denkst du dann, okay, muss ich schnell Brust da rein. Kannst du machen. Aber dann, was jetzt weiterkam, das hättest du ihm jetzt alles vorenthalten sozusagen, was dann weiterkam, war, dass er auf einmal es wieder vergessen hat sozusagen. Ja, da war vielleicht ein bisschen ein Hungergefühl im Bauch, Mund verdreht, geknatzelt und so. Dann kam wieder eine ruhige Phase und dann kam so den Kopf ein bisschen hin und her wenden, ganz zufrieden. Dann kamen wieder andere Sachen. Also es war immer wie ein Eisberg, der hochgeht und wieder runter. Und dann erst so nach vielleicht, ich weiß nicht mehr genau, so 8 Minuten oder 10 Minuten, kam dann wirklich klare Ansage, Leute, rettet mich, ich habe Hunger, ich will und so weiter. Und jetzt stell dir vor, wie viel hat der jetzt so durchgemacht an Verarbeitung und hat davon profitiert?
Genau, das ist dieser liebevolle Übungsraum, von dem du sprichst.
Ja.
Ja, genau, das ist ja genau. Einfach diese Form von Exploration, die wir auch im Säugling in ganz kleinem Maß, in kleinen Häppchen sozusagen zutrauen dürfen. Ja. Damit er einfach langsam auch in diese Erfahrung kommt. Und du hast das Beispiel vorher genannt, Herbert, mit dem Duschen. Das finde ich auch immer so spannend, weil auch da, ich sage immer, es ist ja auch noch die Stimme da, mit der wir regulieren können. Ein Baby spürt ja ganz viel und spürt auch, wenn wir versuchen, darauf einzugehen, was es braucht. Oder auch wenn wir vielleicht trösten mit der Stimme oder vielleicht sagen, ich höre dich und es gefällt dir jetzt gerade nicht, du willst, dass ich sofort komme. Also auch wenn vielleicht das Baby die Worte nicht versteht, nimmt es ja diese Stimmung auf und diese Verbindung, die wir vielleicht auch über die Stimme oder auch die Empathie, die wir über die Stimme transportieren. Was findest du das auch, dass manchmal nicht sofort diese Reaktion also dass es die nicht unbedingt gleich braucht? Weil du hast gerade auch gesagt, man hätte jetzt sofort die Brust geben können. Nur ja. Das ist ja genau das, wo wir denn dem Kind das nehmen.
Ja, genau. Genau. Und ich glaube, alle Eltern müssen dann in ihrer individuellen Situation mit ihrem eigenen Kind immer gucken, wo ist die Gratwanderung für mich? Weil wir haben ja regulationsstarke Säuglinge und manche sind weniger regulationsstark. Die profitieren auch davon, dass wir diese Balance ein bisschen beachten. Aber bei denen wäre es jetzt zum Beispiel vielleicht so, dass, wenn ich jetzt nochmal die Aufwachszene mit einem weniger robusten oder weniger regulationsstarken Baby durchspiele, dann müssten wir vielleicht früher schon merken, aha, jetzt ist es bei meinem Kind so, dass es die Hülle braucht. Also bei allen ist es die Frage der Balance und beim einen ist vielleicht der Eisberg ein bisschen weiter oben, beim anderen weiter unten.
Genau, nur das Wunderbare ist ja, dass Babys eigentlich klar zum Ausdruck bringen, wie du gerade schön beschrieben hast, dein Enkelkind hat dann Alarm gemacht, wann es dann auch reicht. Also ich glaube, das ist auch etwas, was dann sehr deutlich wird. Kinder haben ja oft eine sehr gute Art, sich auszudrücken.
Genau. Ja, ja.
Herbert, was ich immer ja so spannend auch finde, ist, dass diese zu enge Bindung ja auch unterstellt wird, wenn zum Beispiel die Kinder sehr lange im Familienbett schlafen, wenn die sehr lange auch nachts diese Begleitung haben. Es gibt ja leider in den USA immer noch Unis, die auch Schlaftrainings und so weiter empfehlen. Wollen wir da einmal noch kurz einsteigen? Denn ich weiß, dass auch viele Eltern verunsichert sind, irgendwann so verzweifelt sind, dass sie zum Beispiel auch diese Cried-Out-Methode nutzen. Und da würde ich gerne auch noch mal diese Sorge nehmen wollen, dass eben ein zu viel Sicherheit in der Nacht wirklich zu einer zu engen Bindung führen kann. Da bist du ja auch absoluter Experte.
Ja. Ja, ich glaube, wir verwechseln manchmal Form und Inhalt. Also da wird dann an bestimmten Verhaltensweisen abgelesen, ach was, so ist die Bindung. Also typisch das Krippenkind oder Kita-Kind, das sich nicht trennen kann in der Stresssituation. Aus diesem Verhalten, also der Form, wird dann geschlossen, ach, da muss eine zu enge Bindung sein oder so. Oder das schläft ja noch im Elternbett und so. Aber wenn du unter die Oberfläche guckst, stimmt es gar nicht. Also der Inhalt ist oft ein ganz anderer. Da sind zum Beispiel auch manchmal Kinder, merke ich manchmal zum Beispiel Kinder, die ganz stark fordern, zum Beispiel jetzt noch mit 6 oder 7 oder 8 oder so, dass sie ganz viel Einschlafbegleitung brauchen. Das muss nicht unbedingt heißen, dass jetzt das eine besonders privilegierte oder besonders tolle Bindung ist, und dann ist zum Teil dann auch, dass das vielleicht dafür steht, dass die Bindung eben nicht so super ist und das Kind sich immer wieder rückversichern muss. Also ich will nur sagen, trennt Form und Inhalt. Ja, es ist wirklich das Kind, das eine ist häufiger an der Brust, das andere ist weniger häufig an der Brust, das hat mit Bindung nichts zu tun.
Und wenn wir jetzt auf die Nächte gucken, gerade jetzt bei einem Säugling, dann ist es ja ganz empfehlenswert, auch nachts eben für den Säugling da zu sein und für ihn zu sorgen, wenn er das braucht, was er eben braucht. Und das
ja,
genau, und darauf zu reagieren, auch sensibel.
Ja, warum sollte das menschliche Bedürfnis nachts dann aufhören? Ja. Also es ist ja bei uns Erwachsenen auch, du lebst mit jemandem tagsüber gut zusammen und nachts ist meistens unser Bedürfnis auch, dass wir auch sozusagen unser Leben auch nachts teilen. Und das ist beim Säugling natürlich noch viel, viel mehr in dieser existenziellen Abhängigkeit. Musst du dir mal vorstellen, wie ich vorher gesagt habe, dieses biologisch noch nicht so wirklich differenzierte Wesen, das ich kennenlerne, das auf einem ganz, ganz schnellen Entwicklungsweg ist. Ist natürlich klar, dass das nachts die gleiche Hülle braucht, die es tagsüber braucht. Ja.
Das heißt also auch da, wenn Eltern Sorge haben, es könnte eine zu enge Bindung entstehen, wenn das Baby nachts auch eben ganz in der Nähe ist, dann dürfen wir diese Sorge nehmen, oder?
Ja, natürlich. Und vor allem, es entsteht ja nicht Selbstständigkeit dadurch, dass ich Nähe entziehe. Ja, das ist ja auch manchmal so ein Missverständnis, dieses uralte Missverständnis. Aha, gut, die haben eine starke Bindung. Ich will aber, dass die selbstständig werden. Also entziehe ich die Nähe. Ich kleide das Nest jetzt vielleicht weniger gut aus und mein Kind soll jetzt alleine schlafen, damit es selbstständig wird. Und der Weg zur Selbstständigkeit ist leider eben nicht so einfach, dass wir einfach das Kind aus dem Nest werfen sozusagen, sondern das Kind entwickelt ja in der Bindungsbeziehung entwickelt es ja langsam seine regulatorischen Kompetenzen, seine Selbstregulation, Umgang mit seinen Emotionen. Es bildet die Grundlage der Selbstständigkeit. Und wenn wir ihm gleichzeitig diesen Raum gewähren, wo er selber mit sich experimentiert, wo er selber auf der eigenen Spur unterwegs ist, dann bildet sich Selbstständigkeit. Also ein super komplizierter Weg eigentlich, und das überfordert manche Pädagoginnen und Pädagogen sogar, dass sie dann so auf so einfache Dinge zurückgehen und sagen einfach, dann lass dein Kind doch weinen, dass es aus Stress in Schlaf sinkt sozusagen, und dann hast du einen Schritt in die Selbstständigkeit gemacht. Nee, leider nicht so einfach.
Da hast du ja auch ein ganz wunderbares Buch geschrieben zu dem Thema. Ich glaube, das heißt Schlaf gut, Baby, oder?
Mit Nora, ja, mit Nora
immer zusammen. Genau. Und da können auch alle nochmal reinlesen, falls sie sich ein tolles Buch zu diesem Thema wünschen, unbedingt Noras und Herberts Buch lesen, weil da geht es auch wirklich nochmal darum, dass es in der Nacht brauchen und das ganz, ganz wichtig ist. Denn ich habe eben auch schon jetzt oft gehört, dass oft kommen Eltern auch zu mir in die Beratung, die ein Schlaftraining hinter sich haben.
Wow.
Ja, genau. Und dann einfach wahnsinnig in Sorge sind, dass sie was kaputt gemacht haben. Das kann ich eben auch so nachfühlen. Und das ist vielleicht jetzt grundsätzlich so, wenn wir über diese Themen sprechen. Herbert, was sagst du denn, wenn eine Mutter jetzt bemerkt, oh, ich war in den ersten 3 Monaten oder 3 Jahren total überbehütend zum Beispiel und habe das Baby eigentlich nie diesen Freiraum gegeben? Was würdest du denn so einer Mama empfehlen oder so einem Papa?
Ich würde es super finden. Ich würde gleich mal sagen, boah, war Wahnsinn, dass du das selber spürst. Dann hast du ja auch innerlich irgendwie eine Bereitschaft, um das zu tun, was jetzt ansteht. Ja, die Entwicklung deines Kindes ist nicht zu Ende. Gott sei Dank, wir entwickeln uns weiter und weiter und weiter. Und jetzt mach das so, wie du dir das vorstellst. Du hast vielleicht entdeckt, auch deine eigenen Bedürfnisse, was wunderbar ist, weil dieser Weg, der vor dir jetzt ist, dass du mehr in der Balance sozusagen dein Kind begleitest, der läuft eigentlich am besten, ist meine Erfahrung, am besten, wenn du Freude reinbringen kannst, wenn du dich an dir erfreuen kannst, wenn du dich an deinen Projekten, an deiner eigenen, an deinem Sein erfreuen kannst. Und das schafft automatisch, glaube ich, wenn du merkst, was mir gut tut, es schafft automatisch in der Familie so ein bisschen eine Balance.
Das heißt,
ja, dann seid ihr echter miteinander. Dann geht es nicht um das Ziel, ich muss mein Kind jetzt das geben, also wie die Vögel immer Würmchen in die offenen Schnäbel, ducke, 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 sondern wenn du dann auch merkst, aha, ich habe ja auch einen Zugang zum Leben und das tut mir gut und ich habe ja meine Leidenschaften auch und ich bin ja echt sozusagen dann auch mir gegenüber, dann verlässt du dieses Würmchenmodell, immer fliegen, Würmchen stopfen, sondern gehst in ein Menschenmodell. Und das heißt, wir sind ein Universum mit Planeten, die umeinander kreisen und die sich finden und wo beide oder alle Beteiligten ihr Leben mit reinbringen und ihre Freude und Leidenschaft.
Und über diese Freude, Leidenschaft ist wahrscheinlich dann auch so eine Selbstsicherheit, die darüber entsteht, so wie du es gerade so schön beschrieben hast, dieses, ja, ich weiß jetzt, wie ich es anders machen möchte und ich weiß, dass ich vielleicht in der Zeit, was du gemacht hast, wie ich es vielleicht auch beim nächsten Kind nicht mehr machen würde, nur ich glaube, da ist auch Vergebung nochmal so ein entscheidender Punkt zu sagen, ich richte den Blick jetzt in die Zukunft und wie du gerade so schön formuliert hast, es ist ja auch nicht zu spät für Bindung oder um Dinge wieder anders zu machen, denn das Gehirn des Kindes entwickelt sich ja trotzdem weiter. Weil ich glaube, da haben wir Sorge, weil man ja immer sagt, ja, das ist diese frühkindliche Zeit, in der passiert so viel und es ist so wichtig. Nur es ist ja auch danach noch ganz viel Raum, um Dinge zu verändern.
Ja, absolut. Also die ersten 3 Jahre, Jerome Kagan immer gesagt hat, die ersten 3 Jahre sind wichtig und dann kommen die nächsten 3 Jahre und die nächsten 3 Jahre und so weiter. Ja, also die Kinder zerbrechen jetzt nicht, wenn nicht tatsächlich jetzt Traumatisierung stattgefunden hat, also wirklich der Boden ganz weggezogen wurde und die Kinder völlig überfordert waren, dann überhaupt sich gebunden zu fühlen. Und dazu braucht es wirklich, wirklich mehr als nur, dass du jetzt vielleicht zu häufig dem Kind nicht genug Raum zur Exploration gegeben hast.
Aber ich glaube, das ist gerade ganz entlastend für viele, die gerade zuhören. Ich kann die Erleichterung schon fast spüren, weil ich sowas so häufig habe, dass vor allem Mütter kommen, so nach 2, 3 Jahren und sagen, Martina, ich habe einfach keine Grenzen gesetzt. Ich habe mich vollkommen aufgeopfert und jetzt merke ich, mir steht's bis hier, ich kann nicht mehr. Und dann erlebe ich auch oft, dass diese körperlichen Grenzen so stark werden. Also dass die Mutter zum Beispiel plötzlich nicht mehr ertragen kann, wenn das Kind ihr zum Beispiel an die Brust fasst oder eine bestimmte Stelle am Körper berührt, weil das machen Kinder, weil sie das vielleicht noch gewohnt sind oder das so eine Angewohnheit ist. Und dann dieses Ermutigen, merke ich, dann ist so hilfreich zu sagen, es ist auch jetzt nicht zu spät, deinem Kind liebevolle Grenzen zu zeigen. Das ist vielleicht jetzt erstmal ein bisschen heftiger, weil das Kind sich ja erst dran gewöhnen darf. Also da kommt natürlich dann der Frust vielleicht ein bisschen geballter von den letzten Jahren davor. Nur es gibt dann oft einen Weg raus. Also das erlebe ich wirklich, dass die Kinder das viel schneller dann lernen und akzeptieren und es sogar dann ganz wertvoll ist für diese Autonomieentwicklung.
Ja, ja. Und ich finde, für die Eltern ist der Weg zum Grenzen setzen, das ist ja manchmal was Negatives sozusagen. Aha, ich muss Grenzen setzen, damit. Dann sind wir wieder beim damit und so weiter.
Und das Ziel, ich sag wie manchmal, du gesagt hast, gell, damit, ja. Mhm.
Genau, und ich sage manchmal, du kommst, das ist gar nicht so kompliziert. Das mit den Grenzen ist eigentlich ein Non-Thema, wenn du Familie leben willst, wenn du das Positive tust, sei Eltern, sei Familie, sorge dafür, dass die Familie gut läuft. Und dann entsteht automatisch manchmal ein großes Ja und manchmal entsteht einfach ein Nein. Ja, da ist es sozusagen nicht, ich muss jetzt Grenzen setzen, weil, sondern es ist einfach, ich will Familie leben. Also ich will, weil es mir gut tut, weil das meine Leidenschaft ist, weil das mein Job als Eltern ist sozusagen. Ja,
ja. Ja, dass es einfach den Eltern gut geht. Deswegen sage ich auch oft, dieses überlegt euch erstmal, was braucht ihr jetzt als Eltern, um eben wieder in so eine Leichtigkeit und Freude zu kommen, das, was du so beschrieben hast, oder? Dass alles, was mit Freude getan wird, sorgt dann wieder für Verbindung zum Kind.
Ja, ja, die
Balance.
Genau, und die beruht manchmal einfach auch auf der guten Stimmung. Weil wenn du dann rückspulst, dann sagen die Eltern oft, ich bin total angespannt und wir haben immer Stress. Dicke Luft, in der Familie läuft es nicht gut. Und das ist immer im Dilemma des Kindes. Das Kind selber kann ja nicht für eine gute Stimmung sorgen. Das sind nur wir Großen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Ich sage manchmal mit dem Bild sozusagen, wie das ist wie eine schwere Lok, die du anschieben musst. Die muss in Gang kommen. Stell dir mal vor, das sitzt da auf dem Gleis. Da brauchst du Erwachsenenkräfte dafür. Die Kinder machen mit, wenn die Lok dann läuft. Dann springen sie auf. Aber wir sind die anschieben. Ja? Und deshalb geht alles dann wieder, wenn es mit den Kindern nicht klappt, wenn du immer nur Stress hast, immer nur Konflikte. Dann sage ich manchmal, guck jetzt gar nicht so auf die Kinder. Was kann ich jetzt machen, damit die wieder besser und dieses und so weiter. Jetzt guck auf dich. Also folge der Spur der Freude. Ja, dass du guck mal, wo kannst du ein kleines Ding Freude reinbringen? Ja, das Bandern, ja, dass du mal vielleicht Beethovens 9. auflegst, statt nochmal eine Furche auf deine Stirn zu zaubern, dass du mal abends einfach sagst, alles mir zu viel, wir machen Picknick hier auf dem Boden, ja, schmeiß deine ganzen Chips und alles, was du hast, drauf. Und dann entsteht so langsam, entsteht auf der Spur der Freude und der Spur der Echtheit, ja, dass du auch mal sagst, ey Leute, mir ist zu viel. Oder auch mal einfach sagst, du, was, ich mache so viel für euch, im Guten, ja. Und ich glaube, es ist ganz okay, wenn ich auch von euch was erwarte, ja, und es auch wirklich dann echt sozusagen rüberbringst.
Das einfach ganz authentisch auch zu äußern und zu sagen, so, jetzt kann ich gerade einfach auch nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch für Kinder ganz wichtig, dass sie spüren, hey, meine Mama, mein Papa ist vielleicht auch ein Mensch. Manchmal funktionieren Eltern ja auch so. Die sind so im Funktionieren. Und das ist ja auch was, dass wir Kindern vorleben dürfen, dass wir auch mal verletzlich sein dürfen, dass wir Schwäche zeigen dürfen. Das gehört ja zum Menschsein auch so dazu. Das Bild von der Lok habe ich jetzt gerade so ganz vor Augen, Herbert. Das finde ich so anschaulich, dass es so deutlich wird, dass Eltern, wenn sie diese Verantwortung übernehmen mit dieser Freude und auch in die Leichtigkeit zu kommen, ja auch die Kinder auf ihrer Ebene erreichen. Denn das finde ich auch immer so spannend. Ich war ja so lange Grundschullehrerin und da bleibt man auch jung, würde ich sagen, weil die Kinder haben ja so viele lustige Ideen. und sind ja so kreativ. Und ich habe auch immer gemerkt, wenn ich jetzt selber angespannt war oder einen schlechten Tag hatte, das gibt es ja immer mal,
Ja.
und dann, dass es immer geholfen hat, sobald ich mich auf diese kindliche Fantasiewelt eingelassen habe. Also wenn ich nicht in der Lage war, zum Beispiel zu sprechen, dann hat halt das Kuscheltier geredet, ja. Und
Ja,
dann, obwohl das auffälligste in Anführungszeichen Kind ist dann plötzlich wieder bei einem, weil ich es in seiner Welt abhole. Und das ist, glaube ich, auch was, was im Familienalltag, weil ja auch alles so im Funktionieren-Modus ist, so schwer manchmal ist, da auszubrechen, zu sagen, so jetzt bin ich selber wieder Kind, überleg mir was Verrücktes. Ich hatte jetzt gerade Papa eine Beratung, der hat sich jetzt im Geschwisterstreit eine Perücke aufgesetzt und ist quasi reingerannt und hat lustige Geräusche gemacht in den Geschwisterstreit.
super.
Weil wir das halt geübt haben, weil er halt immer ganz gestresst von der Arbeit heimkam. Und da hat mir nur eine Mail geschrieben, Martina, das war das Highlight seit Monaten. Wir haben so gelacht. Und der Geschwisterstreit war plötzlich nicht mehr relevant. Ja, und auch, dass sowas auch manchmal so was Unperfektes für so viel Verbindung sorgen kann. Das, vielen Dank nochmal für den Anschluss, Herbert, weil das ist echt wahnsinnig wirksam.
Ja.
Ja. Jetzt würde ich gerne nochmal auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Wenn Mütter eine zu enge Bindung unterstellt wird, zum Beispiel von den Schwiegereltern oder von anderen, vielleicht auch Pädagoginnen, was würdest du denn Eltern in so einem Moment empfehlen, wenn sie gerade jetzt auch bei einer Eingewöhnung oder wie auch immer so eine Unterstellung erfahren?
Ich meine, viele Eltern werden dann in sich schauen und werden dann, und das wünsche ich mir dann, dass die Eltern dann auch wirklich erkennen, nein, das weiß ich von mir. Also, dass sie wirklich ganz authentisch merken, okay, nee, da ist jemand, der über mich urteilt, aus einer Position, die gar nicht reinblickt in mich und einfach dann spüren, ich bin die Expertin in meinem Leben, ich bin die Expertin im Leben mit meinen Kindern und das ist einfach nicht richtig. Ja, und das ist das Allerwichtigste, weil natürlich kannst du dann argumentieren und sagen, du hast gar nicht recht und so weiter, aber viel wichtiger ist, dass du weißt, du hast recht. Weil der Weg ist bei manchem Gegenüber ist es schwierig, das ist manchmal dann einfach, die sind so in ihrer Beobachtung sozusagen von außen drin und nutzen das auch so ein bisschen, um sich selbst zu erhöhen, muss ich sagen. Also die pädagogische Fachkraft ist ja immer so ein bisschen auch in dem, in der Falle oder in der Gefahr drin, sich über die Kinder und natürlich auch die Eltern zu setzen, weil sie muss ja eigentlich viel besser sich auskennen und viel besser wissen. Es ist ja manchmal die Rolle, die gefragt ist. Ja, ich weiß Bescheid. Und deshalb ist es dann manchmal schwierig, da in die Auseinandersetzung zu gehen. Das musst du spüren, ob das was ist, wo du dann einfach für dich stehen lassen kannst oder auch einfach sagen, nö, das finde ich nicht so und dann geht das Leben weiter. Also, und dann guckst du, wie du dir in dieser Beziehung die Freiräume schaffen kannst, die du für dein Kind brauchst. Ja.
Das heißt, du würdest sagen, einfach sich den Schuh auch nicht anziehen, selber wieder in das eigene Vertrauen, in die Sicherheit kommen, für sich vielleicht auch noch mal reflektieren. Ja, manchmal ist es vielleicht ja auch so, dass einen so eine Aussage dann auch ganz besonders trifft, weil ich vielleicht dann spüre, oh, ich habe selber vielleicht in der Kindheit schlimme Trennungserfahrungen gehabt oder spüre dann in dem Moment, dass mir vielleicht auch die Sicherheit fehlt, dass ich noch mehr Sicherheit brauche, um mein Kind abgeben zu können. Und das ist was, was ich dann auch oft empfehle, dass ich sage, schau mal, dein Kind ist noch in der Eingewöhnung, nur du brauchst auch eine Eingewöhnung. Ja, das ist jetzt nicht nur so, dass dein Kind da Zeit brauchen darf, sondern auch du darfst Zeit brauchen, weil das Vertrauen darf sich ja auch erst entwickeln zu neuen Bezugspersonen. Das darf
Absolut.
nicht alles Zeit brauchen.
Absolut, absolut. Und dann vergessen wir manchmal auch, das ist ja ein System. Ja, dann ist immer die Sache ist immer, das Kind kann sich nicht trennen und dann fällt sofort das Scheinwerferlicht auf die Mama. Ja.
Ja.
Oder wenn es da nicht trifft, dann auf das Kind. Ja. Es wäre gut, wenn wir verstehen als pädagogische Fachkräfte, lasst uns doch das Scheinwerferlicht auch mal richten in unsere Einrichtung. Ja, warum klappt es jetzt vielleicht bei diesem Kind, bei diesem vielleicht ein bisschen zarteren Kind nicht so gut? Geben wir dem Kind wirklich die Heimat, die es sozusagen sucht? Und was ist unser Beitrag? Und da ist dann manchmal auch für mich wichtig, dass pädagogische Fachkräfte verstehen, dass das allerletzte, was jetzt die Mutter-Kind-Diade und die Einrichtung brauchen in dem Prozess des Zusammenfindens. Das allerletzte ist wirklich wechselseitige Vorwürfe oder Konfrontation. Ja, also da gibt's wirklich tolle Experimente, wo ich sagen muss, wenn du die ernst nimmst, zum Beispiel, dass ein kleines Kind, wenn du, es wurde gemacht sogar mit Schauspielerinnen und Schauspielern und so weiter, die dann verschiedene Emotionen reinbringen sollten in den Dialog. Wenn das kleine Kind beobachtet, wie die Mama zum Beispiel mit einer anderen Person, die dem Kind noch nicht so vertraut sind, redet, dann greift es ganz, ganz stark auf deren Stimmung zueinander. Ja, also das merkt sofort, aha, die können gut miteinander, die sind befreundet. Und dann gibt sich das Kind auf den Freundschaftsweg zu dieser fremden Person oder noch fremden Person, ja. Und das spricht für mich ganz stark auch in der frühkindlichen Pädagogik ein bisschen dafür, dass wir wegkommen von dem, die Mama oder der Papa hat jetzt die Eingewöhnung machen, die sollen möglichst sozusagen neutral sein, die sollen möglichst gar nicht da sein. Ja, weil der Job ist ja eigentlich, dass die Bindung sozusagen übergeht an die Erzieherinnen. Ja, Leute, aber die geht vielleicht besser über, wenn ihr so ein Stamm hier seid, der befreundet ist. Dann merkt das Kind, da muss ich nicht misstrauen, das ist ja wunderbar. Die haben ja irgendwie, da ist Vertrauensvorschuss da. Ja, also es ist ein komplexes System und wir brechen das immer wieder auseinander, weil wir es nicht richtig verstehen und das ist schade.
Genau, ja. Und dann ist es eben, wie du so schön gesagt hast, einfach diese Gemeinschaft, dieser Stamm, von dem du gerade gesprochen hast, dass das Kind spürt, hier bin ich zu Hause, hier ist vielleicht jetzt dann meine zweite Heimat und ich sehe die Mama vertraut der Erzieherin, also kann ich da vermutlich auch vertrauen. Und das sind ja alles so Schwingungen, die Kinder wahnsinnig gut mit feinen Antennen aufnehmen. Und das finde ich auch so spannend, denn manchmal wird ja auch empfohlen, je nach Eingewöhnungsmodell, dass dann die andere Bezugsperson, die nicht so, nicht die primäre Bezugsperson ist, die Eingewöhnung zum Beispiel übernimmt. Ja, das kann natürlich vielleicht leichter sein. Nur manchmal erlebe ich gerade, wenn eine Mama sehr viele Verlustängste hat, zum Beispiel, was vielleicht auch aus der eigenen Kindheit kommt, dass die gerade unbedingt eigentlich bei der Eingewöhnung dabei sein darf, um zu sehen, wie das Kind Schritt für Schritt sozusagen sich dort einlebt und eingewöhnt, damit die Mama eben auch dieses Ängste verliert über die Sicherheit, die sie bekommt, auch mit diesem Eingewöhnungsprozess. Das finde ich spannend. Siehst du das auch so?
Weil absolut. Das
ist ja empfohlen absolut. Auch den pädagogischen Fachkräften. Ja.
Genau, genau. Und da gibt es auch kein, das ist richtig und das ist falsch sozusagen, wie du sagst. Also wenn jetzt von der Mama aus das Bedürfnis besteht und das ist für sie wichtig, gut, dann ist es vielleicht die primäre Bindungsperson besser. Und ganz wichtig auch, dass die Eltern nicht gegeneinander konfrontativ werden, ja, weil ich manchmal erlebe ich dann, da sagt der Papa zum Beispiel, ja, bei mir ist es ja gar kein Problem. Und dann ist wieder Scheinwerfer, puff, Schuld, du bist schuld, du mit deiner zu engen, dann kommt wieder zu engen Bindung, anstatt zu sagen, mit deiner anderen Bindung, die vielleicht tatsächlich intensiver ist, aber nicht zu intensiv. Ja, dann kommen immer diese Scheinwerfer und das ist dann in der Familie ganz Gift. Also dann kommt,
nee. Ja. Genau, das heißt, es braucht dieses Zusammenspiel, das gegenseitige Vertrauen und wie du gerade vorher betont hast, nochmal die Augenhöhe, gerade auch von der Seite der pädagogischen Fachkräfte, die ja da diese Augenhöhe wahren dürfen, damit überhaupt auch dieses Vertrauen entstehen kann. Das finde ich auch immer ganz wertvoll.
Genau, ja.
Ja. Ach ja, Herbert, wir könnten jetzt eine Stunde lang weiterreden. Ich habe eine letzte Abschlussfrage. Und zwar habe ich immer wieder Eltern, die zu mir kommen, die irgendwo waren, bei irgendeinem SPZ oder irgendwo zum Beispiel bei einem Arzt und dann zum Beispiel innerhalb von kürzester Zeit hören, ja, mir fällt auf, sie haben da eine unsichere Bindung zum Kind. Und dann ist natürlich oft die Verunsicherung ganz groß und dann wurde quasi sozusagen diagnostiziert von der Seite, dass diese unsichere Bindung da ist. Und das liegt mir nochmal so sehr am Herzen, das wird vielleicht auch aufklären, dass gerade innerhalb von einem kurzen Zeitraum sowas ja gar nicht diagnostiziert werden kann, auch einfach um den Eltern den Druck zu nehmen. Ich weiß nicht, Herbert, ob du auch schon solche Erfahrungen gemacht hast. Ich möchte nur unbedingt Eltern ermutigen, da sich nicht verunsichern zu lassen.
Absolut. Absolut. Das ist doch der Grundmechanismus eigentlich unseres Zusammenlebens. Wenn wir Stress empfinden, dann wird unser Bindungssystem aktiviert. Ja, denk an deinen Partner oder Partnerin, ihr verabschiedet euch am Zug, sie oder er geht weg für eine Weile. Dann auf einmal bist du sozusagen, dann merkst du, spürst du die Bindung, ja, und das, und wir sind gestärkt fürs, fürs Leben. Und jetzt stellt das Kind vor, das Kind, das beim Kinderarzt jetzt in einer befremdenden Situation ist. Natürlich ist das Kind, ist das Bindungssystem aktiviert und es wird sich an seine rettende Bindungsperson sozusagen wenden und daraus dann zu diagnostizieren, das ist schon mal ein Kunstfehler eigentlich, also psychologischer Kunstfehler, dann zu sagen, da mache ich jetzt weitreichende Schlüsse draus, das ist eine Gluckenmama, da muss irgendwie was schiefgelaufen sein, das ist so Quatsch. Also ich kann nur sagen, es ist Quatsch.
Ja, danke, Herbert. Das höre ich eben so oft. Das passiert anscheinend oft. Ich kriege es ja nicht mit, nur eben von den Erzählungen. Und drum danke dir, dass du das auch nochmal so bestätigst, einfach, dass es das Natürlichste der Welt ist, dass ein Kind in solchen Situationen, wenn es aufgeregt ist, wenn die Umgebung ungewohnt ist, Schutz suchen darf, sich auch an die Mama oder den Papa klammern darf, dass es einfach ein natürliches System ist. Und vielleicht macht das Kind dann auch was ganz anderes, wird aufgedreht oder vielleicht wild oder rennt im Raum rum. Auch das kann durchaus sein, wenn ein Kind einfach nervös und aufgeregt ist. Ja, und darf jetzt nicht unbedingt gleich zu einer Diagnose führen. Das sehe ich auch so, ja.
So ist es. Ja.
Herbert, gibt es noch irgendetwas, was du Eltern sagen möchtest, abschließend, wenn es um das Thema zu enge Bindung geht, um sie zu bestärken?
Vielleicht ist, dass ich zum Thema zu enge Bindung und Bindung generell tatsächlich auch mal was geschrieben habe, nämlich in meinem Buch Mit Herz und Klarheit. Da geht ein ganzes Kapitel über diese oft im Raum stehende Frage der zu engen Bindung. Und mir ist auch wichtig, dass wir manchmal dieses Thema Bindung oder die Enge beziehungsweise die Intensität der Bindung manchmal in der Partnerschaft uns in die Quere kommt, wo wir dann so ein bisschen in Bindungskonkurrenz treten, ja, weil vielleicht der eine Elternteil hat das Gefühl, ah, das klappt jetzt beim anderen Elternteil so gut, das ist ja oft in der Säuglingsphase, und dann kann zum Beispiel die Mama das Kind besser beruhigen und dann steht der Papa wie so abgeduscht da und mein Kind liebt mich nicht und dann kommt schnell wieder die Vorwürfe, wo wir vorher auch gesprochen haben, ja du machst es ja auch so und da, also wieder Scheinwerferlicht. Auch das ist mir wichtig, dass ihr wisst, Leute, Bindung ist wie eine Torte, die nicht weniger wird dadurch, dass der eine sich ein großes Stück runterschneidet. Ja, es ist wirklich wunderbar, das ist sich selbst vermehrende Energie, wo jeder dazu beiträgt, dass sie dann da ist. Und lasst euch nicht in diese, die nimmt mir was weg. Oder der nimmt mir was weg. Nein, nein, du hast deine Bindung, sie hat ihre Bindung, niemand nimmt dir was weg. Ihr habt euren Weg, du hast deinen Weg und das andere Elternteil hat ihren Weg und alles gut. Ja.
Oh ja, das ist auch immer eine schöne Ermutigung für Paare, dann einfach auch das Vertrauen zu haben, dass sich das vielleicht auch wieder verändert in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Ich glaube, das ist für alle Paare nochmal ein ganz, ganz wertvoller Hinweis. Vielen, vielen Dank.
Absolut. Ja, ich danke dir, Martina, für das schöne Gespräch. Danke.
Und was ich jetzt noch vergessen habe, Herbert, du hast jetzt auf dein Buch hingewiesen. Nur vielleicht möchtest du auch noch auf was anderes hinweisen, was für wertvolle Angebote Eltern bei dir finden, weil dann machen wir das alles in die Shownotes.
Ja, also wir haben ja angefangen, auch eigene wie Eltern- und Themenabende zu machen, wo wir dann einzelne Themen, ich glaube, wir haben 10 verschiedene Themen, dann, wo die dann live sozusagen ich über bestimmte Themen rede. Eine Veranstaltung auch mit meiner Tochter, die Kleinkindpädagogin ist. Und da könnt ihr gerne auf meiner auf Instagram gucken, nach meinen Lives, nach meinen Live-Veranstaltungen. Gerne.
Oh, ja, unbedingt vorbeischauen. Das ist ja, ach, das wusste ich gar nicht, dass deine Tochter Kindheitspädagogin ist. Das heißt, ihr macht es dann gemeinsam. Das ist ja spannend.
Ja, sie hat das Thema ganz stark, da hat sie ihre Bachelorarbeit dazu geschrieben. Das heißt kooperative Autonomie. Also so ein bisschen ist unser Bild von Autonomiephase, das wir so in den westlichen Gesellschaften haben, ist das wirklich so entwicklungsgerecht? Mhm. Weil mit Blick auf die indigenen Kulturen, also so unser sozusagen ein bisschen angestammter Entwicklungsraum, ist eigentlich ganz anders, dass nämlich natürlich ganz viel Autonomie entwickelt wird, viel mehr, also die haben viel mehr Raum, um Autonomie zu entwickeln. Aber gleichzeitig ist es auch eine Phase, gerade die Autonomiephase, wo die Kinder auch viel Orientierung bekommen, wie wachse ich rein in die Gemeinschaft. Ja, und deshalb kooperative Autonomie, was bei uns manchmal so ein bisschen ein Konflikt ist, ist das so ein bisschen dann ist eine Verbindung. Und da machen wir was zusammen dazu. Genau.
Oh, ganz spannend. Dann gerne vorbeischauen bei Herbert auf dem Insta-Profil. Und vielen, vielen Dank, Herbert. Wir hören uns bestimmt ganz bald mal wieder. Und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Ich dir auch, Martina.
Es ist soweit. Mein Live-Webinar zum Thema Geschwistern gerecht werden ist wieder da. Ich vermittle dir in diesem Webinar für 0 Euro 5 Strategien, wie sich deine Kinder geliebt fühlen, wie du die Geschwisterbeziehung durch dein Verhalten stärken kannst und vor allem auch, wie du Geschwisterstreit vorbeugen kannst im Alltag. Wie immer wird es ganz praxisnah und du kannst am Ende im Webinar Fragen stellen. Es lohnt sich, live dabei zu sein. Falls du es nicht live schaffst, kein Problem, dann gibt es eine Aufzeichnung, die ist dann 48 Stunden lang gültig. Melde dich also gerne trotzdem an und wähle zwischen dem Termin am 12.02. um 20 Uhr und am 13.02. um 10 Uhr. Ich freue mich auf dich. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes.